In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zur Strafstation Berlin. Das ist die erste Folge unseres Podcasts für die Referendarinnen und Referendare, bei dem wir vorhaben, verschiedene Bereiche der Staatsanwaltschaft vorzustellen aus Gesprächen heraus und bei dem es auch immer eine Doppelfolge geben wird mit einem kleinen Tutorial für die Examensklausur und mit den relevanten Rechtsfragen, die in dem Gespräch eine Rolle gespielt haben. Und diese Folge wird dann anschließend auch gleich verfügbar sein. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und habe heute zu Gast bei mir Antonia Ernst. Herzlich willkommen.
Hallo Sebastian.
Du bist seit September 2016 überhaupt bei der Staatsanwaltschaft und relativ früh nach einem Jahr dann schon in die Abteilung für Kapitalverbrechen gekommen. Jetzt seit inzwischen 2 Monaten nicht mehr da,
genau,
sondern jetzt als stellvertretende Abteilungsleiterin in einer allgemeinen Buchstabenabteilung. Aber trotzdem, der Fall, über den wir heute hier reden wollen, ist noch aus der Kapitalverbrechenszeit, nämlich ein Vorfall in der Hasenheide.
Ganz genau.
Und um das Ganze einmal versuchen zu ordnen, wir haben insgesamt 6 Beteiligte, deshalb müssen wir gucken, dass es nicht ganz unübersichtlich wird. Letztlich aber als Ausgangspunkt haben wir eine gescheiterte Beziehung. Wir haben 6 Personen, die alle so um die 20 Jahre alt sind und ein Pärchen dabei, das auch gerade ein kleines Kind hat, das sich aber trennt und die Kindsmutter hat jetzt einen neuen Freund und der Ex geht jetzt frustriert auch über die Beziehung und das fehlende Sorgerecht und den fehlenden Zugang zu dem Kind, zu seiner besten Freundin. Was passierte dann?
Genau, damit haben wir ja schon 3 der Beteiligten und die beste Freundin hat sich dann die Sorgen des einen Beteiligten angehört und kam auf die Idee, dass man doch den neuen Freund der Ex-Freundin, dass man dem mal vielleicht eine Abreibung verpassen könnte, aber nicht selber, sondern sie kannte da 2 junge Herren, die sie dafür genau für die richtigen hielt.
Und diese Abreibung erfolgte dann dazu hingehend, dass du Anklage erhoben hast wegen Mordes, einmal wegen Heimtücke als Mordmerkmal und einmal wegen der niedrigen Beweggründe. Vielleicht schilderst du mal kurz, wie kam es zu der Heimtücke?
Ja, also es war so, dass diese gute Freundin zusammen mit unserem verlassenen Partner hatte sich entschieden, im Januar 2020 den neuen Freund der Ex-Freundin in die Hasenheide, den Volkspark hier in Neukölln, zu locken unter dem Vorwand, dass man ja mal reden könne. Tatsächlich aber von Anfang an geplant hatte, dass diese 2 Freunde der besten Freundin dann dem Ex-Partner eine Abreibung verpassen, indem sie ihn völlig überraschend überfallen und niederschlagen, körperlich angehen.
So ein bisschen gewarnt war aber der dann später Verstorbene dann schon, also zumindest irgendwie seine Mutter und noch andere Leute haben ihm irgendwie abgeraten, da alleine hinzugehen, aber er war, so wie es das Urteil dann letztlich festgestellt hat, relativ zuversichtlich, da wird schon nichts passieren, das soll schon sein und ist dann eben doch da alleine zu diesem Treffen gegangen.
Genau, man hatte sich vorher halt über Instagram-Nachrichten und auch Telefonate verabredet und ja, man mochte sich natürlich nicht besonders gerne, der Ton war also etwas ruppiger, aber dass es wirklich zu einer körperlichen und vor allem sehr heftigen körperlichen und letztendlich tödlichen Auseinandersetzung kommen würde, das hatte so dann doch keiner vorhergesehen.
Also der neue Freund, der ist dann in der Hasenheide erstmal zusammengeschlagen worden, unter Verwendung einer Bierflasche von den beiden da angeheuerten Freunden und dann letztlich einige Tage später im Krankenhaus dann verstorben.
Genau.
Wie kamen denn diese beiden Freunde da überhaupt ins Spiel? Also was hatten die irgendeinen eigenen Beef mit dem Verstorbenen?
Überhaupt nicht. Die kannten den tatsächlich gar nicht. Das war letztendlich wirklich nur auf Planung dieser Freundin und unserem verlassenen Herren, dass die gesagt haben, wir helfen euch dabei, wir finden das nicht okay, was der macht, nämlich quasi der neue Freund zu sein und auch sich als Vater des gemeinsamen Kindes aufzuspielen, obwohl er das ja gar nicht ist, und haben gesagt, sie wären bereit, da das Körperliche zu übernehmen.
Allerdings hat ja auch das Gericht festgestellt, dass der tatsächliche Kindsvater zwar gerne Verantwortung für das Kind zu übernehmen behauptet hat, aber in der Umsetzung das dann auch durchaus haperte. Also er relativ wenig Präsenz zeigte für das Kind.
Genau, er hat immer viel davon gesprochen, dass er das gerne machen würde, aber aktiv wurde er eigentlich nicht.
Und die Freundin, die der Ex aufgesucht hat, die war diejenige als Bindeglied zu den beiden anderen Jungs, und die war auch in der Hasenheide dann letztlich mit vor Ort bei diesem ersten Gesprächsversuch.
Genau, also dieses, sag ich mal, offizielle Treffen fand tatsächlich zwischen dem neuen Freund, dem Ex-Freund und dieser besten Freundin statt. Und der, unser späteres Opfer, also der neue Freund, der hatte diese zwei Herren, die ihn dann da überfallen haben, gar nicht in Verbindung gebracht ursprünglich mit seinem Gespräch vorher.
Das heißt, dieses Gespräch war dann auch schon irgendwie eskaliert und dann sind die beiden eingeschritten, oder wie endete denn dieses formale Gespräch?
Das formale Gespräch endete quasi so, dass man sich nicht einig wurde, wie jetzt richtig vorzugehen sei, und man ging gerade auseinander, hatte sich einige Schritte, einige Meter entfernt, und dann sind halt aus der anderen Richtung die zwei Täter auf unser Opfer losgegangen.
Insofern das als das Heimtücke-Element letztlich, dass da noch zwei Personen vor Ort waren, die der dann später Verstorbene dem Geschehen gar nicht zuordnen konnte und die dann eben wirklich überfallartig unter Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit dann da losgegangen sind, genau, und ihn attackiert haben. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung, die niedrigen Beweggründe, die du angenommen hattest bei Anklageerhebung, waren welche?
Das war einfach so, dass ich das so gesehen habe, dass die... Also dass natürlich der Ex-Freund einfach aus Eifersucht und er das nicht geduldet hat, dass quasi das Opfer jetzt Teil oder Partner seiner Ex-Freundin ist und sich quasi als Vater des Kindes aufspielt, und dass aber auch die beiden Herren, die da auf denjenigen dann eingeschlagen haben und, wie wir ja schon erwähnt haben, in keinerlei Beziehung eigentlich zu ihm standen, einfach so wie so eine Art Selbstjustiz oder halt auch ihre Wut rauslassend ohne triftigen Grund einen Menschen letztendlich getötet haben.
Dann kommen wir aber noch dazu, es sind ja insgesamt alle vier verurteilt worden, also der Ex, die beste Freundin und die beiden, die die Attacke durchgeführt haben, und haben eigentlich sozusagen diese für aus juristischer Sicht eigentlich besondere Situation, dass eben auch zwei Personen mit verurteilt und also auch mit angeklagt worden waren, die selber gar nicht tätig geworden sind, die keinen einzigen Schlag ausgeführt, genau, haben und so weiter. Kannst du noch mal kurz dieses Konstrukt erklären?
Ja, das ist halt natürlich auch bei der Anklageerhebung für mich die große Frage gewesen. Diese beiden, die ja nur quasi das Gespräch erstmal geführt hatten und selbst überhaupt nicht Hand angelegt haben, wie ich die beurteile. Sind die wirklich Täter oder sind das nur Gehilfen oder Anstifter, also Teilnehmer? Ich habe letztendlich aber gesagt, dass die große Planung des ganzen Geschehens ja sowohl von dem Ex-Freund als auch seiner besten Freundin ausging, die auch alles dafür getan haben, also insofern Tatbeiträge geleistet haben, als dass sie ja unser Opfer in den Park gelockt haben und das Ganze organisiert haben, unseren beiden späteren Tätern auch überhaupt beschrieben haben, wer denn das Opfer sein soll. Die kannten den ja, wie gesagt, gar nicht. Und bin deswegen dazu gekommen, dass da doch so wesentliche Beiträge, wenn auch keine unmittelbaren Gewalthandlungen getätigt wurden von beiden, dass ich beide auch als Mittäter angeklagt habe.
Also mehr als eine Beihilfe und eben auch keine Anstiftung, wo man quasi im Hintergrund steht, sondern dieses Konstrukt, dass weniger an der tatsächlichen Tatausführung wird kompensiert im Rahmen der Täterschaft und der Tatherrschaftslehre durch ein Mehr an Tatplanung.
Ganz genau.
Normalerweise bei den Kapitalverbrechen habt ihr eine wöchentliche Rufbereitschaft, immer von Donnerstag bis Donnerstag hat er das Rufbereitschaftshandy, und wenn es irgendwo in Berlin einen Leichenfund gibt, klingelt das Handy und ihr springt los und seid dann mit vor Ort. Hier war es anders.
Genau, hier war es ja so, dass der eigentliche Tatort, also dieser Volkspark Hasenheide, ja in dem Zeitpunkt der Tat, nämlich am 23. Januar, noch gar nicht Tatort eines Tötungsdeliktes war. Das Opfer war zwar schwer verletzt worden, aber das Ganze wurde erst als schwere Körperverletzung geführt. Und erst als dann am 31. Januar das Opfer nachverstorben, so nennen wir das, ist das Ganze halt ein Fall für die Mordkommission und damit auch für die Kapitaldeliktsabteilung geworden. Und ich hatte halt an diesem 31. Januar Bereitschaft. Da hätte es keinen Sinn mehr gehabt, wenn ich zum eigentlichen Tatort zur Hasenheide gefahren wäre, weil da lag keine Leiche und man hätte wahrscheinlich auch nach über einer Woche in einem Berliner Park nicht mehr wirklich irgendwas finden können, vor allem zu dieser Jahreszeit. Insofern wäre die Frage gewesen, ob ich ins Krankenhaus fahre, um mir dort den Leichnam schon mal anzuschauen. Aber auch das macht in diesen Fällen eigentlich nie Sinn, weil wir ja hier davon ausgehen müssen, bei solchen Verletzungen sind über eine Woche intensiv medizinische Maßnahmen erfolgt, sodass an sich auch da nicht mehr wirklich was erkennbar ist und sich die Bereitschaft hier in diesem Fall dann letztendlich erstmal darin erschöpft hat, dass ich die Obduktion Leichnams angeordnet habe und an dieser dann auch teilgenommen habe.
Aber warum macht das denn bei normalen Mordverfahren Sinn, dass ihr am Tatort seid? Ich meine, es gibt eben die Obduktion. Die Rechtsmedizin kann die Todesursache und die Untersuchung der Leiche dann im Zweifel fachgerechter sicherstellen, als man das irgendwie als Juristin oder Jurist machen kann. Es gibt die Mordkommission, die Spurensicherung vor Ort, die das irgendwie alles dokumentieren. Wo ist überhaupt der Sinn, dass dann noch Frau Staatsanwältin am Tatort auftaucht?
Also ich fange jetzt natürlich nicht an, hier irgendwelche Spuren zu sichern oder ähnliches, aber es ist tatsächlich so, ich vergleiche das immer damit, dass wenn ich am Tatort war, ist es mir möglich, später vor allem bei der Anklageerhebung, aber auch schon bei der Frage, ob ich einen Haftbefehl beantrage, das Geschehen so ein bisschen wie einen Film vor dem inneren Auge ablaufen zu lassen. Ich sehe dann genau die Tatörtlichkeiten, gerade in Tötungsdeliktsermittlungen, wird sehr kleinteilig ermittelt, es kommt auf Nuancen an. Das kann schon damit anfangen, dass man sich anschaut, in welcher Höhe an der Wand zum Beispiel Blutspritzer sind, aus denen man vermeintlich schließen könnte, dass zum Beispiel in eine schon blutende Wunde hineingeschlagen wurde. Man kann darauf schließen, in welcher Stellung sich der Täter unter Umständen befand, ob es ein Kampfgeschehen gab. Also diese äußeren Umstände sind sehr, sehr wichtig, um kleine Sachen zu beurteilen und da die können dann halt schon den Unterschied machen zwischen Totschlag oder Mord vielleicht. Das spielt durchaus eine Rolle, deswegen würde ich sagen, dass die Anwesenheit der Staatsanwaltschaft am Tatort durchaus Vorteile hat.
Ist ja auch von der Mordkommission dann jeweils erwünscht oder denken die, ach nee, jetzt wollen wir hier in aller Ruhe unsere Arbeit machen und hier steht uns auch noch Frau Staatsanwältin zwischen den Füßen rum?
Also wenn man ehrlich zu mir war, dann ist sie immer erwünscht. Nein, die Mordkommission freut sich, man bespricht das Ganze im Team der bereitschafthabenden Mordkommission gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft auch schon im Vorfeld, was da für Maßnahmen jetzt wohl üblich wären, was angemessen wäre und was dafür Beschlüsse oder ähnliches notwendig sind. Das wird dann schon vorab besprochen, dass jeder weiß, womit es dann spätestens am nächsten Tag losgeht.
Und die Obduktion erfolgt dann auch in der Regel am nächsten Tag?
Ja, also wenn wir jetzt nicht einen Leichnam haben, wo wir vom äußeren Anschein gar nicht sagen können, ob das wirklich eine Fremdschuld ist oder nicht, dann kann es auch mal eine Obduktion sein, die in der Nacht erfolgt. Aber meistens wird das Ganze auf den nächsten Tag geschoben.
Und wie ist das, bei einer Obduktion dabei zu sein?
Ich finde es hochinteressant. Es ist ja sehr wichtig, was bei der Obduktion rauskommt für mich, dass ich auch die richtigen rechtsmedizinischen Begrifflichkeiten dann verwende, die für die Todesursache maßgeblich sind. Und finde es auch generell medizinisch sehr aufschlussreich, weil man natürlich bei einer Obduktion, so wie sie in Deutschland durchgeführt wird, auf jeden Fall, wo immer, egal was die Todesursache ist, selbst wenn es vielleicht der Kopfschuss ist, wird trotzdem der ganze Körper obduziert und im Rahmen der Leichenöffnung untersucht, da wir einfach ausschließen müssen, beispielsweise, dass derjenige nicht just eine juristische Sekunde vorher einen Herzinfarkt hatte. Insofern ist das sehr interessant und sehr ausschlaggebend dann auch für das, was ich dann im weiteren Verlauf des Ermittlungsverfahrens beantrage.
Ist dir das in der Praxis jetzt schon mal tatsächlich vorgekommen, dass quasi diese eine juristische Sekunde gegriffen hätte und kurz vorher es zu einem Herzinfarkt oder etwas anderem gekommen wäre?
Zum Glück nicht. Das Einzige, was ich mal hatte, ist, dass bei einem Leichnam tatsächlich eine so starke Alkoholisierung festgestellt wurde, dass die Messgeräte der Rechtsmedizin an ihre Grenzen gekommen sind und man da tatsächlich nicht ausschließen konnte, dass die Alkoholisierung mit begünstigend war, was aber nichts daran änderte, dass der Leichnam, also das Opfer damals ertränkt worden war.
Okay, von welchem Promillewert reden wir da, wenn die Grenze erreicht ist für die Rechtsmedizin?
Mehr als 4,5 Promille konnten Sie mir nicht nennen.
Gut, Okay, in unserem Fall hat jetzt erstmal aber die Todesursache letztlich festgestanden. Es war der Schlag mit der Bierflasche. Wenn ich es richtig gelesen hatte, ist das allerdings auch in der Hauptverhandlung durchaus nochmal streitig behandelt worden, weil auch die ganzen Angeklagten allesamt gesagt haben, naja, die Bierflasche kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Vielleicht ist er blöd gefallen oder etwas in dieser Richtung. Was hat es den Ausschlag gegeben, dass das Gericht dann später feststellen konnte, zu sagen, die Bierflasche war es?
Das war tatsächlich rechtsmedizinisch hochinteressant. In der Hauptverhandlung kamen nochmal Varianten auf oder Theorien, ob vielleicht das Opfer beim ersten Faustschlag unglücklich auf ein dortiges Metallrohr gestürzt sei und das Ganze dann quasi in Form eines Sturzes mit Aufprallen des Kopfes geschehen sein konnte. Und da konnte aber durch die Rechtsmedizin einerseits gesagt werden, dass das keine Sturzverletzung ist, weil es bei Sturzverletzungen tatsächlich immer die Konterkuh-Verletzung geben muss. Also auf der anderen Seite des Kopfes an der Anprallstelle ein entsprechendes Hämatom auch gegeben sein muss. Das hatten wir hier nicht. Und ganz ausschlaggebend und das, was dann auch zur Überzeugung des Gerichts geführt hat, ist, dass durch die Rechtsmedizin anhand der Daten, die beim Leichnam genommen wurden, auch im Rahmen des CTs des Leichnams, eine Rekonstruktion des Schädels gefertigt wurde mit einem 3D-Drucker und man dann dort relativ anschaulich sehen konnte, dass die handelsübliche Glasbierflasche, der Boden einer solchen, wirklich genau in die Bruchstelle reinpasst, die man an diesem Schädel feststellen konnte. Und dass man das natürlich mit der entsprechenden Bierflasche, ich glaube, es war Sternburg Export, die der Rechtsmediziner mitbrachte, und diesen 3D-gefertigten Schädel wie ein Puzzle in der Hauptverhandlung zusammensetzen konnte, war halt wirklich voller Überzeugung für alle Verfahrensbeteiligten.
Also insofern, die Staatsanwaltschaft hat begonnen zu ermitteln, die Mordkommission hat auch begonnen zu ermitteln. Nach der Obduktion steht die Todesursache auch erstmal fest, jetzt mal ungeachtet eines späteren Bestreitens und anderer Einlassungen noch in der Hauptverhandlung. Und ihr hattet aber trotzdem an dieser Stelle erstmal nur einen Beschuldigten, nämlich den Ex-Freund, weil sich für den erstmal quasi aus der Motivlage heraus und weil er ja vor Ort war und den Verletzten da noch im Arm gehalten hatte, möglicherweise grinsend, ehesten erstmal ergeben hat, dass er etwas damit zu tun haben könnte.
Ja.
Wie kam man denn jetzt auf die anderen drei?
Ja, also es war so, dass wir tatsächlich diesen Beschuldigten von Anfang an auf dem Aktendeckel hatten. Aufgrund seiner Angaben, dass er aber gesagt hatte, naja, dass sich das Opfer entfernt hatte nach Abschluss des Gespräches und dann von ihm völlig Unbekannten anscheinend überfallen wurde, konnten wir aber auch nicht ausschließen, dass es hier vielleicht doch alles ein dummer Zufall ist, unser Beschuldigter gar nichts damit zu tun hat und das Ganze eigentlich vielleicht ein Raubüberfall oder ähnliches war. Letztendlich haben wir also in alle Richtungen angefangen zu ermitteln. Eine Ermittlung davon war aber, dass wir uns die sogenannten retrograden Verbindungsdaten des Handys des Beschuldigten, den wir ja schon hatten, geholt haben von den Telefonprovidern. Und da ist dann relativ schnell rausgekommen, dass er um den Tatzeitraum herum, also sowohl davor als auch danach an dem Tag, sehr viele Verbindungen zu einer bestimmten Handynummer hatte.
Um es mal kurz zu erklären, retrograde Verbindungsdaten meint also die zurückliegenden Verbindungsdaten, dass man, was man irgendwie ganz früher noch in meiner Jugend als Verbindungsnachweis hatte und so weiter, also einfach die Feststellung, mit wem hat er an diesem Tag so tagsüber telefoniert.
Genau. Genau, und das ist ja ein bisschen immer unterschiedlich, wie weit zurückliegend wir die bekommen. Wir hatten natürlich hier auch schon einen zeitlichen Verlust, dadurch, dass ja das Opfer erst gut eine Woche später verstorben ist, wir dann also erst die Beschlüsse und alles eingeholt haben. Aber das reichte dennoch aus, dass wir halt gesehen haben, dass es diese Verbindung gab zu einer bestimmten Nummer. Dann kann man ja oder kann die Polizei sich eine Auskunft dazu geben lassen, auf wen denn diese Nummer eigentlich zugelassen ist. Leider muss man sagen, in unseren staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ist es selten so, dass derjenige, der diesen Vertrag abgeschlossen hat, überhaupt existiert. Meistens sind das Falschpersonalien. Ähnlich war es auch in diesem Fall. Das hat so also erstmal nichts gebracht. Aber für uns stand fest, dass ja anscheinend ein enger Kontakt, auch aktueller Kontakt des Beschuldigten zu dieser Person besteht, so dass wir dann die sogenannte TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung, auf diese Nummer auch geschaltet haben und die Telefonate mitgehört haben. Und es war dann relativ schnell klar, dass Anruf- oder Anschlussinhaberin eine weibliche Person ist. Wir konnten diese aber erst nicht zuordnen. Und dann gab es aber zum Glück durch diese Person mit dieser Nummer einen Anruf bei einer Behörde, bei der sie auch den Namen ihres Sohnes nannte. Und anhand des Namens des Sohnes konnten wir dann die Personalie der Anschlussinhaberin herausfinden. Und das Schönste war dann noch, dass sie ein Telefonat führte mit einer Freundin, einer Unbeteiligten, und ihr erzählte, dass ihr wiederum von der Bekannten unseres Beschuldigten erzählt wurde, was in der Hasenheide abgelaufen sei, zwei Namen noch nannte von zwei Freunden, die quasi beauftragt worden waren, ihm doch einen Denkzettel zu verpassen, dem Opfer, dass das Opfer von diesen Freunden absprachegemäß mit einer Bierflasche geschlagen worden sei und dass das Opfer jetzt nicht mehr sei. Und das war natürlich für uns der Punkt, als wir dieses Telefonat gehört haben, wo schon, glaube ich, allen Ermittlern, die damit beschäftigt waren, ein Lächeln über das Gesicht lief, weil man einen wirklichen Anfasser hatte, dann halt die Zeugin tatsächlich namhaft machen konnte. Und in der Vernehmung dieser Zeugin, sie hatte ja schon Vornamen auch in dem Telefonat genannt, die Vornamen so konnte man aber noch nicht zuordnen. In der Vernehmung der Zeugin konnten dann aber halt sowohl die Bekannte sowieso des Beschuldigten als auch die beiden weiteren Beschuldigten namhaft gemacht werden und somit erfasst werden.
Wenn ich das im Urteil richtig gelesen habe, gibt es sogar noch diesen einen zusätzlichen Twist, dass die Handynummer, die ihr aufgeschaltet hattet, eigentlich die Nummer der späteren dann auch Angeklagten war, genau. Die aber, wie auch die anderen Angeklagten, dann quasi unmittelbar nach der Tat ihre Handys weggegeben haben. Das heißt, sie hat irgendwie, um eigentlich Spuren zu verwischen und eben doch ein schlechtes Gewissen zu haben, das Handy genommen, einer Freundin geschenkt und prompt aber diese Freundin redet dann am Telefon darüber, was ihr irgendwie zu dem Tatgeschehen erzählt worden war.
Genau so war es, ja.
Wie oft spielen solche Zufälle im Rahmen der Ermittlungen eine Rolle?
Also eine genaue Statistik kann ich nicht benennen, aber oft ist es so, dass man ein bisschen Glück auch haben muss und das kommt durchaus vor. Die Täter und Täterinnen selbst tendieren nicht oft dazu, wirklich über die Tat am Telefon zu reden. Das ist auch einfach, glaube ich, zu bekannt inzwischen, dass es da Ermittlungsmöglichkeiten gibt. Aber Zeugen vom Hörensagen sind da vielleicht etwas unbedarfter oder unvoreingenommener und da kann sowas durchaus mal vorkommen.
Warum erzähle ich denn überhaupt jemandem so etwas?
Ich glaube, gerade wenn wir über Tötungsdelikte reden, ist das etwas, was ja wieder der Natur des Menschen ist, was das eigene Gewissen, egal ob man es geplant hat oder nicht, doch sehr belastet. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen wie, als wenn man vielleicht mit dem Psychiater redet, dass man sich einfach mal ein bisschen Luft machen muss und einen Teil der Last vermeintlich abgeben will, indem man sein Gewissen erleichtert und mit jemandem darüber redet.
Also tatsächlich hat sich hier die Zeugin, mit der die Angeklagte darüber geredet hat, auch eigentlich als recht loyal erwiesen erstmal. Also was dann auch so später in der Hauptverhandlung sogar noch herauskam, die war nicht wirklich gesprächsbereit. Hat überhaupt irgendwie ständig irgendwie gesagt, sie will hier jetzt niemanden in die Pfanne hauen. Und letztlich erst durch den Vorhalt aus dieser Telekommunikationsüberwachung war man dann an dem Punkt zu sagen, okay, sie räumt das etwas zerknirschter ein.
Genau, sie hat halt gemerkt, dass wir das meiste schon aufgrund dieses ausführlichen Gespräches, was sie da geführt hatten und wir aufgenommen hatten, nachgewiesen hatten und war dann bereit, uns quasi auch diese nachgewiesenen Sachen und kleine, vereinzelte, weitere Umstände mitzuteilen.
Jetzt hat sich also der Kreis unserer Beschuldigten auf 4 Personen erweitert. Trotz Obduktionsgutachten, dass die Bierflasche eine Rolle spielt, trotz Telefonüberwachung und so weiter, kommt es dann in der Hauptverhandlung dann später dazu, dass alle nicht wirklich die Tat gestehen. Also die ersten beiden Tage der Hauptverhandlung passiert sowieso nichts an Einlassung. Am dritten Tag kommen dann nur Einlassungen über die Verteidiger, bei denen das Gericht auch schon ins Urteil reinschreibt. Dadurch, dass auch keine Rückfragen zugelassen waren, und gehen wir mal davon aus, dass auch viele dieser Einlassungen einfach jetzt taktisch sind und relativ genau ausgerichtet sind. Aber letztlich sagen alle, sie wollten das nicht, sie hätten es nicht gedacht, dass er da zu Tode kommt, bis hin zu, ich habe mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun.
Genau.
Bei der Angeklagten selbst. So ein bisschen scheint das Gericht dieser Einlassung gefolgt zu sein, denn entgegen der Anklage mit Mord aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke kommt es dann hinsichtlich des Haupttäters, nenne ich ihn mal, also denjenigen, der den Schlag mit der Bierflasche ausgeübt hat, zu einer Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Aber bei den anderen wird das Ganze quasi auch schon mehr oder weniger als Exzess angesehen und gesagt, die hatten letztlich nur einen Körperverletzungsvorsatz und sind auch noch verurteilt worden wegen Beteiligung an einer Schlägerei. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber da ist es dann quasi nur der Körperverletzungsvorsatz. Für dich nachvollziehbar, diese abweichende Wertung des Gerichts?
Am Ende der Hauptverhandlung dann doch. Es war einfach so, dass wir zwar nachweisen konnten, dass es Gespräche zwischen allen vier Beschuldigten im Vorfeld gab, auch schon Tage vor der Tat, also nicht erst am Tattag selbst, dass es diesen Denkzettel, also dieses Wort Denkzettel zog sich durch das gesamte Verfahren immer wieder durch, dass es dieses Denkzettel Willen gab oder diesen Plan und dass eine körperliche Abreibung irgendwie geplant war. Letztendlich aber, dass vor allem eigentlich der unmittelbar Beschuldigte keinerlei Zweifel irgendwie hatte, dass es auch dabei bleiben sollte, bei einer, sag ich mal, auch eher kleineren körperlichen Abreibung, konnten nicht ausgeräumt werden. Also er stellte es sich wirklich so dar, dass alle bis auf denjenigen, der dann tatsächlich diese Bierflasche zum Einsatz brachte, von vereinzelten Schlägen allerhöchstens ausging und keinesfalls mit einer tödlichen Folge. Und gerade beim Tötungsvorsatz müssen wir ja wirklich einen restriktiven Maßstab anlegen, genau schauen, einfach aufgrund der Folgen, die das Gesetz vorsieht für Täter, die eines Tötungsdeliktes überführt werden. Und das ließ sich halt hier nicht mit der letzten Gewissheit nachweisen, dass da auch nur irgendeiner Tötungsvorsatz hatte, beziehungsweise die drei, die nicht diese Bierflasche selbst benutzt hatten, dass die auch nur daran dachten, dass eine Bierflasche zum Einsatz kommen könnte.
Es geht sowieso in der Konstellation rechtlich auch noch ganz spannend weiter, was die mittäterschaftliche Zurechnung betrifft. Denn letztlich haben wir nur zwei der Angeklagten, nämlich den mit der Bierflasche und seinen Kumpel, die tatsächlich handgreiflich geworden sind gegenüber dem später Verstorbenen. Und die beiden anderen, der Ex-Freund und dessen Bekannte, haben überhaupt keinen Schlag ausgeführt, haben gar keine Körperverletzung unmittelbar begangen, sondern deren Anteil war es eben, das Ganze vorzubereiten, die beiden Schläger quasi zu akquirieren und dann eben die Situation zu schaffen in der Hasenheide, damit dann irgendwie auch tatsächlich zugeschlagen werden kann und es zu dieser Attacke kommen kann.
Genau.
Von der mittäterschaftlichen Zurechnung her, also sozusagen dieser Klassiker, dass mehr an der Tatplanung, dass das Minus an der Tatausübung dann kompensiert und trotzdem eben die Zurechnung möglich macht. Wie war denn dein Eindruck von den Angeklagten in der Hauptverhandlung?
Sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also wir hatten den, sag ich mal, Hauptbeschuldigten, der zwar keine unmittelbare Tathandlung begangen hat, aber der das Motiv hatte, also quasi dieser Ex-Freund, dessen Persönlichkeit, wie sie sich in der Akte zeigte, spiegelte sich eigentlich auch in der Hauptverhandlung wieder. Sehr ruhig, still, zurückhaltend und tatsächlich alle drei männlichen Beschuldigten, auch beim Anblick der Obduktionsbilder zum Beispiel, sehr in sich gekehrt, schockiert, meiner Meinung nach ehrliche Reue zeigend. Das muss man tatsächlich sagen, auch wenn die beiden unmittelbaren handelnden Täter alles andere als unbeschriebene Blätter waren. Ich glaube, das war jetzt dann doch nochmal ein Ausmaß, was sie so nicht kannten und tatsächlich auch nicht für sich wollten, dass sie solche Taten vollbringen. Ein bisschen anders war es tatsächlich mit der weiblichen Angeklagten, die ja sowieso auch in ihrer Einlassung jegliche Beteiligung, auch jegliche Pläne oder ähnliches abstritt und das nicht tatsächlich auch auf also durch ihre Verteidigung auf Freispruch plädiert worden war. Und die zeigte sich doch eher, ja, also wenig reuig, wenig beeindruckt von der ganzen Situation, muss man auch sagen. Und einfach nicht so wie die anderen drei Angeklagten.
Und das war bis zum Ende des Verfahrens?
Durchgängig, tatsächlich. also sie war auch die Einzige, das ist natürlich ihr gutes Recht, aber die Revision eingelegt hat gegen das Verfahren, das Urteil. Das Urteil wurde aber gehalten vom Bundesgerichtshof und sie war ja auch die Einzige, die durchgehend auf freiem Fuß war. Alle anderen drei Angeklagten befanden sich in Untersuchungshaft. Sie war halt vollständig unbestraft, also ein wirklich unbeschriebenes Blatt. Aber ja, zeigte sich einfach wenig angegriffen von dieser ganzen Situation. Auch allein eine schwurgerichtliche Verhandlung mit drei Berufsrichtern, Staatsanwalt, zwei Schöffen und den ganzen anderen Verfahrensbeteiligten, die da sind, schien sie wenig zu beeindrucken.
Gab es dafür irgendeine Erklärung? Also es gab ja auch zum Beispiel bei den beiden Hauptangeklagten sowieso eine psychologische Begutachtung, die dann auch zur Anordnung einer Entziehungsmaßregel geführt hat bei dem einen. Gab es irgendwie da Eindrücke bei der Angeklagten, warum die so empathielos möglicherweise da reagiert hat?
Also letztendlich nichts wirklich Belastbares. Es war nur so, dass sich auch im Rahmen des Gutachtens, also auch sie wurde ja begutachtet, doch zeigte, dass sie wohl eher von einer narzisstischen Persönlichkeit, ohne dass wir jetzt von Krankheitswert oder Ähnlichem ausgehen müssten, geprägt war und einfach, wie du auch gesagt hast, wenig empathiefähig.
Das Urteil ist rechtskräftig seit dem Frühjahr 2022 bezüglich der drei anderen Angeklagten, bezüglich der weiblichen Angeklagten etwas später. Und es sind rausgekommen Strafen zwischen 3,5 Jahren bis zu 8 Jahren für den Haupttäter mit dem Schlag mit der Bierflasche. Was ich beim Lesen des Urteils wirklich noch bemerkenswert fand, waren die Biografien von den beiden Haupttätern. Das liest sich sozusagen nach dieser klassischen Einlassung, die hatten ja eine schwere Kindheit, das konnte ja gar nicht anders kommen. Bei beiden ADHS diagnostiziert, beide Schulabbrecher, beide marode Elternhäuser mit getrennten Eltern, die sich zerkracht haben, keiner wollte die Kinder aufnehmen, Schulabbrecher, früh Alkohol und Drogen konsumiert, Weisungen bis zu Arresten, bis zu Warnschussarresten, die da verhängt werden, dann kommen irgendwie Jugendstrafen zur Bewährung, zur Vorbewährung, später richtige Jugendstrafen, jetzt ist er ja dann hier. Und auch bei dem einen, dem Haupttäter, tatsächlich relativ früh eine strafrechtliche Delinquenz, mit der er da in Erscheinung getreten ist. Und quasi sein Registerauszug liest sich wie das gesamte Panoptikum dessen, was das Jugendstrafrecht bietet, von erstmal Einstellungen gegen Auflage bis zu, dann kommen irgendwie Jugendstrafen zur Bewährung, zur Vorbewährung, später richtige Jugendstrafen, jetzt ist er ja dann hier erwachsen. Ist sowas bei Gewaltdelikten aus deiner Erfahrung heraus eine typische Biografie, eine typische Sozialisierung?
Leider ja. Also es ist natürlich nicht Voraussetzung. Wir haben auch Täter von Tötungsdelikten, die erstmalig mit diesem Tötungsdelikt auffällig werden. Aber man muss schon sagen, dass gerade wenn wir Täter bei CAP haben, die quasi das erste Mal nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden, wegen eines Tötungsdeliktes, die doch meistens eine entsprechende Vita haben. Tatsächlich viel schon an JGG-Maßnahmen gemacht wurde und auch oft ein Strauß an Delikten dabei sind, aber halt auch Gewaltdelikte, vor allem Richtung Körperverletzung, gefährliche Körperverletzungsdelikte, aber auch Raubtaten. Das hat man schon relativ häufig und man muss auch sagen, dass die meisten dieser TäterInnen doch auch wirklich eine schwierige Kindheit hatten. Also nicht die Kindheit, die wir im Bilderbuch haben und auch wie hier eigentlich das oft so ist, dass schon im Elternhaus bei den Eltern Betäubungsmittel eine gewisse Problematik darstellten. Da also vielleicht so ein bisschen der Halt fehlte, das sich dann auch weitergezogen hat in unter Umständen fehlender Ausbildung, weil die Schule abgebrochen wurde. Das sieht man schon relativ häufig, dass das dann eine Rolle spielen kann.
Muss man in deiner Einschätzung nach solche Biografien quasi einfach hinnehmen oder hätte man da früher anders eingreifen können und das Ruder herumreißen können?
Sehr schwierige Frage. Also ich weigere mich, dass man irgendwas einfach irgendwie hinnehmen muss. Das möchte ich einfach nicht. Es ist halt so ein bisschen die Frage, was für Möglichkeiten wir haben. Also im strafrechtlichen Bereich würde ich sagen, gerade du hast es ja geschildert, ist alles ausprobiert worden, was geht. Nicht gleich mit der harten Keule der Strafe zu agieren, sondern vielleicht auch mit Erziehungsmaßnahmen oder Ähnlichem. Und das hat letztendlich nicht gewirkt. Viel ist wahrscheinlich auch eine gesellschaftspolitische Frage. Wie können wir Jugendliche aus problematischen Haushalten, aus problematischen Strukturen besser auffangen, besser abfangen und da helfen, frühzeitig vor Delinquenz einen Riegel vorzuschieben?
Vielen Dank für diesen Fall. Noch abschließend die Frage, jetzt wo du die Zeit in der Abteilung für Kapitalverbrechen hinter dir hast, gibt es irgendetwas an Verfahren, wo du da noch quasi Cold Case-mäßig, auch wenn wahrscheinlich in der Kürze der Zeit der Begriff noch nicht ganz angebracht ist, gibt es noch irgendein Verfahren, mit dem du noch irgendeine Rechnung offen hast?
Auf jeden Fall. Also ich habe ein Verfahren aus dem Jahre 2021. Es ging auch viel durch die Presse. Die Kosmetikerin vom Kurfürstendamm, die wir tot aufgefunden haben, wo es bis heute nicht gelungen ist, einen Täter oder eine Täterin zu ermitteln, was ich ganz ehrlich, als ich damals an April 21 zum Tatort kam, niemals gedacht hätte. Ich dachte, gerade in so einer doch sehr belebten Gegend von Berlin werden wir da sehr schnell an Täter kommen. Das haben wir bisher nicht geschafft und das nagt an mir ein bisschen, dass dieser Fall noch ungeklärt ist.
Warum nagt es denn an dir?
Weil ich das einfach nicht gedacht hätte und das zumindest für mich der einzige Fall ist, den ich selbst in meiner Bereitschaft in diesen 5,5 Jahren hatte, bei dem wir bis jetzt einfach nicht wissen, wer es war. Und obwohl wir wirklich alles versucht haben, also und auch weiter versuchen werden sicherlich, aber seit 2021 nicht aufhören zu ermitteln und trotzdem nicht weiterkommen. Und ja, das nagt einfach so ein bisschen doch an dem Stolz, den man hat.
Das heißt, du nimmst solche Verfahren schon persönlich?
Ein bisschen, ja.
Vielen Dank. Das war sie, die erste Folge von Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Staatsanwaltschaft für die Referendarinnen und Referendare. Zwei weitere Folgen mit Gesprächen sind bereits freigeschaltet, um erstmal einen ersten Eindruck von dem zu bekommen, was wir hier machen, nämlich einmal zum Thema homophobe Hasskriminalität und dann zum Thema Clankriminalität. Und zu jeder dieser drei Folgen gibt es dann auch noch kleine Tutorial-Folgen, die ebenfalls schon freigeschaltet sind. Einmal zum Thema Telefonüberwachungsmaßnahmen, einmal zum Thema öffentliches und besonderes öffentliches Interesse und im Rahmen von Clankriminalität zu dem Thema Vertrauensperson und verdeckte Ermittler. Das Ganze auch immer mit Bezug auf die Examensklausur. Wir haben parallel dazu eine Homepage aufgebaut, strafstation.berlin. Da gibt es die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, Anregungen, Kritik, Themenwünsche zu äußern, uns mitzuteilen, was wir noch besser machen könnten. Und mit der Zeit werden wir auch da nicht nur unser Podcast-Archiv weiter aufbauen, sondern auch einen Blog betreiben, zu dem wir auch dann tagesaktuelle Themen nochmal referendarsmäßig und ausbildungsmäßig ein bisschen aufbereiten und ein bisschen die Hintergründe erklären. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.
Die Prozessbeteiligten bitte.